So, wir wollen beginnen mit dem zweiten Buch Mose. Aber vorher noch die Frage, gab es vom letzten Mal noch irgendwas, was so im Nachhinein kam, noch vielleicht in ungeklärten Fragen oder sonst was? Nicht? Okay. Oder jetzt gerade zum zweiten Buch Mose. Gibt es da schon spezielle Fragen, die beim Durchlesen aufkamen? Und sonst können die natürlich auch so im Nachhinein oder wenn wir bei der Stelle irgendwo sind oder danach geklärt werden. Ihr dürft da gerne reinkrätschen. Gut, wenn nicht, dann starten wir gleich mit dem zweiten Buch Mose. Im ersten Buch Mose wurde uns ja erstmal Gottes Segen vorgestellt. Also würde ich gleich am Anfang, wie Gott alles im Guten und im Segen erschaffen hat. Und dann aber durch den Mensch auch gleich der Verlust des Segens durch die Rebellion kam. Gott hat allerdings versprochen, dass einer kommen wird, ein menschlicher Nachkomme, der diesen Segen dann wiederherstellen wird. Und durch das Buch Mose hindurch wird uns klar, auch immer wieder durch Stammbäume und verschiedene Geschichten und Verheißungen, dieser Nachkomme, der wird aus der Familie Abrahams in die Welt kommen. Die ist total chaotisch und sündig und gar nicht so die tolle Vorzeigefamilie, aber lebt, zumindest einzelne daraus, wirklich im Glauben an diesen versprochenen Nachkommen. 1. Mose 50, Vers 20 fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also wirklich so fast die letzten Verse des Buches. Da sagt der Josef zu seinen Brüdern, als die dann Angst hatten, oh, was wird jetzt passieren, wenn unser Papa tot ist und wir hatten ja den Josef dann verkauft und so. Da sagt er aber zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Der Mensch tut Böses. Hier speziell jetzt diese Brüder, aber auch allgemein gilt es ja. Der Mensch tut Böses, aber Gott wirkt darin das Gute, bis er zu seinem Ziel gelangt ist. Und das sehen wir auch durchs ganze erste Buch Mose hindurch. Und es zeigt sich dann auch im zweiten Buch Mose weiter, in das wir dann gleich gehen können. Genau, hier hat es wieder diese kleinen Gliederungen. Ich gebe es durch. Nach einer Pause könnt ihr auch nochmal diese anderen holen, wer sie will, oder auch schon die nächsten für 3. und 4. Mose. Nur falls es jemand gleich auch haben will. 1. Mose 50, Vers 20 war das gerade. Hier auf der Präsentation habe ich dann unten auch immer so einen kleinen Schlüssel zu dem Buch, also so ein Schlüsselvers. Ja. Ich denke, so der Vers, der fasst dieses Buch vielleicht so am besten zusammen. Ja, ist jetzt nicht der ultimative Vers, der inspiriert ist als Schlüsselvers, aber wo ich denke, der passt es auch ganz gut zusammen. Wir haben im zweiten Buch Mose dann jetzt Kapitel 19, Vers 5 und 6. Aber da müsste man dann auch noch dazu kommen. Kurz als Hintergrundinfo zum Namen des zweiten Buches Mose. Ja, bei uns heißen die relativ einfach, aber langweilig. 1., 2., 3., 4., 5. Mose. So der griechisch-lateinische Name und der auch meistens so weltweit, vor allem halt im angelsächsischen Bereich benutzt wird, ist Exodus. Und der Name ist wirklich Programm im zweiten Buch Mose, weil es geht um den Exodus, um den Auszug Israels und ihre Bindung an Gott. Also sie ziehen von wo aus? aber auch wohin? Weg aus dem Sündenland hin zu Gott. Und hier im zweiten Buch Mose wird uns eigentlich das dramatischste Ereignis des Alten Testaments berichtet. Also nicht das dramatischste Ereignis der ganzen Bibel, aber das dramatischste Ereignis des Alten Testaments, auf das sich dann die ganze Bibel immer wieder beruft und uns auch als Vorbild der Erlösung dient. Nämlich der Auszug Israels aus der Sklaverei in Ägypten durch Gottes Rettung. Ist das Ereignis, auf das die ganze Bibel immer wieder Bezug nimmt. Und da heißt es im Alten Testament immer wieder, ich verspreche es euch und ich bin der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Ja? Und das quasi so als Siegel, ihr könnt euch da drauf verlassen. Ja? Oder ich bin ein Rettergott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Das ist wirklich das krasseste Ereignis im Alten Testament. Der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Das wird uns hier berichtet. Wisst ihr, was es dann im Neuen Testament immer wieder heißt? So als, wie so ein Pendant dazu? Haben wir eine Idee? Was ich meinen könnte? Ja? Ja, von der Formulierung her, hat damit zu tun. Da heißt es immer wieder, der Gott, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Ja, vielleicht nicht so, also so oft wie im Alten Testament, der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, aber immer wieder wird irgendwas gesagt und das macht der Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Also der wirklich diese ganze Macht hat. Und das ist eigentlich auch so diese Demonstration im Alten Testament, der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Nur das, dass Gott Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat und noch die Wiedergeburt. Diese beiden Dinge übertreffen eigentlich die Ereignisse im zweiten Buch Mose. Ja, eine Wiedergeburt, dass jemand aus dem Tod ins Leben kommt, also im Geistlichen, und die Auferweckung Jesu sind ein noch größere Machtdemonstrationen, die in der Bibel berichtet werden, wie das, was hier im zweiten Buch Mose passiert. Das ist wirklich so eine der zentralsten Dinge der Bibel. Und deuten natürlich auch auf das hin, was natürlich bei einer Wiedergeburt passiert. Schauen wir uns aber, bevor wir hier reingehen, die Einleitungsfragen an nach Verfasser und so weiter. Das haben wir ja nicht im ersten Buch Mose gemacht, sondern haben gesagt, ich verschiebe es hierher, denn der Verfasser ist Mose und der Mose, der wird uns eben erst hier im zweiten Buch Mose vorgestellt. Ja, ich will es jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen. Man könnte den ganzen Vormittag dazu machen, zu dem ganzen Thema Verfasserschaft Mose und so weiter, weil das eben von vielen angezweifelt wurde und versucht wurde, irgendwelche Belege dafür, dass das nicht sein kann und es hat später irgendwelche Leute ausgedacht haben und warum das dann so ist und so weiter. Glaube ich alles nicht und habe auch, denke ich, gute Gründe dafür. Ich will aber nur ein paar Dinge einfach zusammenfassen, weil das kann einem immer mal wieder begegnen, dass es dann heißt, ja, Mose war das ja gar nicht. Das war hier, manches waren die Priester, manches waren noch eine andere Gruppe, was dann alles so zusammengeflochten wurde irgendwann, als die mal im Exil waren oder so. Nein, ich denke wirklich, bin davon überzeugt, der Mose, der uns hier beschrieben wird, er hat das alles fast alles aufgeschrieben. Ja, später seinen Tod ist noch so eine Sache, ob er das prophetisch gemacht hat, aber wahrscheinlich hat es aber der Josua hingeschrieben. Aber wirklich zu der Zeit geschrieben worden. Es gibt sehr viele Belege, oder dass es aufgeschrieben wird in den Büchern Mose, wird selbst bezeugt, dass Mose geschrieben hat. Ich lese nur einen vor, Im ganzen Alten Testament hat es bestimmt 15, 20 Mal wird gesagt, dass der Mose das gemacht hat. Ich lese nur einen im Buch selbst vor, in Kapitel 17, Vers 14. Heißt es, danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und so haben wir immer wieder durchs ganze Buch hindurch das Zeugnis, das Mose selbst aufgeschrieben hat oder wie hier von Gott aufgefordert wird, dass er schreiben soll. Schreib es in ein Buch, heißt es hier. Ja, im 4. Mose, 5. Mose, auch überall. Und wir haben auch im Neuen Testament haben wir viele Belege, wo gesagt wird, dass Mose das aufgeschrieben hat. Da gibt es zwar wirklich eine lange Tradition von Kritikern, das Schöne daran ist, dass die sich alle gegenseitig widersprochen haben und ihre Argumente gegenseitig ad absurdum geführt haben. Von dem her, die kann man eigentlich mit den eigenen Waffen schlagen. Und man kann wirklich gut dran festhalten, dass der Mose das war. Ja, zu der Zeit wurde schon viel geschrieben. Ja, und der Mose mit seiner Ausbildung am Hofe Ägyptens, also der damaligen Hochkultur, und noch mit Gottes Hilfe zusätzlich, war locker in der Lage, das hier zu schreiben. Also da müssen wir wirklich keine Sorgen haben, dass die damals irgendwie total primitiv gewesen wären oder irgendwas. Nein, da gab es bestimmt schlauere Leute wie unser eins. Mose war auch ab 2. Mose 2, Vers 11 bis 5. Mose 34, Vers 4, als er dann die Augen zugemacht hat, war er Augenzeuge dieser ganzen Geschehnisse. Natürlich seinen Tod, Kapitel 34, Vers 5 bis 12, denke ich nicht, dass er es prophetisch aufgeschrieben hat, sondern denke wirklich, das hat der Josua aufgeschrieben. Und der Josua war vielleicht allgemein auch sein Schreiber. Ja, nur weil es Mose geschrieben oder weil Mose der Verfasser ist, heißt nicht, dass er alles selbst mit dem Stift aufgeschrieben hat. Ja, es kann auch der Josua gewesen sein, dass Mose es ihm diktiert hat, dass sogar der Mose ihm gesagt hat, hat ihm die Geschichte erzählt und hat gesagt, so, jetzt schreibst du auf. Und später hat er es nochmal durchgelesen und hat gesagt, ja, passt, wir wissen es nicht. Ja, Paulus hatte auch immer wieder einen Schreiber im Gefängnis. Wie ganz genau, wissen wir nicht. Aber Mose ist der Verfasser. Ob er es jetzt diktiert hat oder ob er es selber aufgeschrieben hat, spielt keine Rolle. Und noch ein weiteres Argument. In 2. Mose 33, Vers 11 wird uns auch was berichtet. 2. Mose 33, 11 heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und woanders heißt es mal, argumentiert Gott zu den Widersachern, zu euch, zu den Propheten oder Priestern, da rede ich in Visionen oder Träumen. Aber mit Mose nicht. Mit Mose rede ich direkt. Und hier hat Gott ihm sicherlich sehr vieles gesagt. Mose war 40 Tage allein oben auf dem Berg mit Gott und hat sich mit Gott unterhalten. Was meint ihr, wie viel er da mitbekommen hat? Und die 10 Gebote, die kann man gar nicht so oft wiederholen, dass man 40 Tage dran ist. Also, und die anderen Gebote. Ja? Also, Gott hat ihm da vieles gesagt. Ja, hat wie Gott die Welt gemacht hat, ja, die Schöpfung, hatte ihm, schätze ich mal, da auch gesagt. Hat gesagt, cool, Mose, ich habe das da so und so gemacht, da war er ja nicht dabei, war kein Mensch dabei. Vielleicht hat der Mose zusätzlich auch noch auf verschiedene Quellen zugegriffen. Ja, dass es schon verschiedene so Geschlechtsregister gab, die immer weitergereicht wurden, wie dem Josef sein Leichnam, der wurde auch weitergegeben, der wurde aus Ägypten mit rausgeführt, ja, wurde extra einbalsamiert und so hatten die vielleicht auch so gewisse Aufschriebe, vielleicht sogar vom Abraham selbst. Wir wissen es nicht. Dass es da irgendwelche Königslisten gab, die immer mal wieder vorkommen oder die auch allgemein dann bekannt waren. Dass vielleicht auch mündliche Traditionen waren. Ja, auf solche Dinge wird der Mose wahrscheinlich zurückgegriffen haben und Gott hat ihm vieles, aber auch direkt erklärt, wie er es damals gemacht hat, als auch kein Mensch dabei war. So können wir wirklich sagen, der Mose hat es aufgeschrieben und vom letzten Mal haben wir auch gesagt, ich bin davon überzeugt, das ist Gottes inspiriertes Wort. Und so wie es der Mose dann aufgeschrieben hat oder dann auch sein Schreiber Josua, wie auch immer, so wollte es Gott, ganz genau so und nicht anders. Und deswegen dürfen wir dem wirklich auch glauben. Jetzt kurz, wann wurde es geschrieben? Also natürlich irgendwann nach dem Auszug, vielleicht sicherlich schon auch gewisse Dinge immer direkt nach den Ereignissen, dass es aufgeschrieben wurde von Mose. Sonst eben nach dem Auszug, aber noch bevor das Land Israel eingenommen wurde. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Datierungen dazu. Die meisten sagen, das war so ungefähr im Jahr 1445 vor Christus. Manche meinen auch, es war schon 1600 vorher. Wenn man sich so ganz grob merken will, ungefähr 1500 vor Christus war das Ganze dann der Auszug. Das teilt man so ganz grob. Ja. Abraham 2000 vorher, Auszug ungefähr 1500 vorher, David 1000 vorher, Jesaja so 700 vor Christus, hat man so ein paar so ganz grobe Daten. Die Empfänger des Buches war natürlich vor allem das Volk Israel. Ja, Gott wollte ihnen natürlich ihre Herkunft zeigen. Wo kommt dieses Volk denn überhaupt her? Ja, ein Volk, das in der Sklaverei war lange, weil ich gar nicht mehr so richtig wusste, wer sie waren, ihren Gott gar nicht mehr wirklich kannten. Gott wollte ihnen zeigen, hier kommt ihr her. Ihr seid genauso aus den Nationen wie alle anderen Völker, aber ihr seid ein geheiligtes Volk. Gott wollte ihnen sicherlich auch ihre Störrigkeit zeigen, aber auch seine große Gnade trotzdem. Und er wollte ihnen immer wieder die Erlösung vor Augen halten. Und durch die verschiedensten Ereignisse, die Gott so passieren hat lassen, wollte ihn auch dadurch immer wieder das Evangelium vorschatten. Und. Was auch immer noch sonst alles die Gründe waren. Aber das sind so ein paar Dinge, wo man, denke ich, aus dem Buch herauslesen kann. Grob zum Inhalt. Es geht um im zweiten Buch Mose um das Gerettetsein zum Dienst oder um die Erlösung des Volkes und um den rettenden Gott. Ja, eigentlich zusammengefasst können wir sagen, es geht um Erlösung und wie Gott den Segen wiederherstellt, den die Menschheit verloren hat, wo uns eigentlich in 1. Mose 1 bis 11 so das ganze Problem vorgestellt wird. Was ist das Problem der Menschheit? Und ab danach ja die Lösung vorgestellt wird, nämlich, dass Gott eine Familie beruft und ein Volk, aus dem dann der Retter kommen soll und so weiter. Ja, wo uns dieser Verlust erstmal vorgestellt wurde und jetzt sehen wir die Lösung. Vorgeschattet in der Erlösung aus der Sklaverei. Bevor wir reingehen und einen groben Durchflug durchs Buch machen, lass uns noch kurz die Gliederung anschauen. Ich find's immer hilfreich, wirklich so vom inneren Auge eine Gliederung zu haben, wenn ich irgendwo dann lese. Ja, ich habe bei mir auch immer dann, was ich mir jetzt halt selber gemacht habe, auch diese Zettel drin. Dann gucke ich immer noch mal kurz drauf. Ah, okay, so von der Gliederung her, wo befinde ich mich auch gerade? Was kommt vorher? Was kommt nachher? Dass ich es einfach auch besser einordnen kann, den Text. Und ich finde hier jetzt beim zweiten Buch Mose eine Dreigliederung ganz hilfreich. Kapitel 1 bis 18, Gott befreit das Volk. Kapitel 19 bis 24, Gott gibt Gebote für das Volk und schließt den Bund mit dem Volk. Und dann noch Kapitel 25, Vers 40, Gott lebt unter dem Volk. Also befreit, gibt Gebote und lebt unter dem Volk. Das Ganze lässt sich natürlich noch mal ein bisschen feiner untergliedern. Ja, in Kapitel 1 wird uns erstmal nur die Situation in der Sklaverei vorgestellt. Dann Kapitel 2 bis 4 wird uns Mose vorgestellt mit seiner Berufung als Befreier. Kapitel 5 bis 11 haben wir dann Mose vor dem Pharao mit den 10 Plagen. Und dann noch 12 bis 18 das Passa und den Auszug. Und dann noch den letzten Teil, können wir auch noch ein bisschen feiner untergliedern. Haben wir noch Kapitel 25 bis 31, haben wir Anweisungen zur Stiftshütte. 32 bis 34 haben wir dann aber gleich den Bundesbruch. Nachdem Gott einen Bund geschlossen hat, haben wir gleich durch das Volk einen Bundesbruch und die Bundeserneuerung. Und noch in den letzten Kapiteln 35 bis 40 dann noch den Bau der Stiftshütte. Sind bis hierher Fragen? Wenn nicht, dann machen wir noch einen Durchflug durch das Buch und fangen gleich mal in dem ersten Vers an, 2. Mose 1, Vers 1. Dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Und dann werden die 12 Stämme aufgeführt. Oder die 12, erstmal damals noch Namen, die dann zu den Stämmen wurden. Also hier haben wir den Anschluss an das erste Buch Mose, was ja die Geschichte bis, oder die Geschichte des Volkes bis Ägypten ist, wie sie dorthin kamen. Und 2. Mose ist dann die Geschichte des Volkes aus Ägypten heraus. Der Jakob, der war ja mit seiner Familie wegen der Hungersnot nach Ägypten gekommen. War, zumindest wird so berichtet, eine eigenmächtige Entscheidung von ihm. Hat jetzt nicht Gott gefragt. Letztlich war es aber Gottes Führung, dass er sie dorthin führt, dass dann auch die Sklaverei kommt und letztlich Gott durch diese Befreiung ihnen dann wunderbar zeigen konnte, wie er Menschen befreien und erlösen will, dass er ein Rettergott ist und gnädig. Zuerst aber mal hat Israel dort friedlich gelebt in Ägypten, denen ging's gut, erstmal noch durch den Josef auch. Dann bis zum Ende auch der Hungersnot wurden die gut versorgt und haben sich dort sesshaft gemacht, konnten ja ihre ganzen Herden auch dann vermehren. Die Ägypter wollten da nichts mit ihnen zu tun haben. Vielleicht ging es denen auch zu gut. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht ging es denen auch wirklich zu gut, dass sie dann nach und nach Gott vergessen haben. Aber zuerst mal heißt noch dann in Vers 7, und die Söhne Israels waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Ja, sie haben auf Gottes Anweisungen gehört, nämlich die Erde zu bevölkern und zumindest Ägypten zu bevölkern und wurden sehr, sehr viele. Das zeigt auch Gottes Verheißung aus 1. Mose 15, Vers 5. Wo er Gott zum Abraham sagt, deine Nachkommen, die werden wie die Sterne am Himmel. Und das sehen wir eigentlich letztlich schon hier in Ägypten, dass das Volk wirklich sehr, sehr groß wurde. Ging auch erstmal gut, bis dann ein neuer Pharao kam, der dann Josef und das, was er auch für Ägypten getan hat, dass er letztlich auch Ägypten gerettet hat durch seine Ideen und Träume, der das alles nimmer kannte und dem das auch nicht gefiel, dass da auf einmal so in seinem Land sich so ein eigenes Volk bildet. Ja, so Ausländer, die da so für sich sind, die nicht wirklich integriert sind. Und er bekam Angst vor dem großen Volk und hat sie zu seinen Staatssklaven gemacht. Und dann heißt in Vers 12, Aber je mehr sie bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Ja, die haben alles versucht, die irgendwie zu minimieren, aber das Volk ist immer mehr gewachsen, dass die richtig ein Grauen bekamen. Die haben richtig Schiss bekommen, weil sie nicht kleiner bekommen haben. Deswegen wollten sie dann sogar die neugeborenen Jungs töten oder im Nil ertränken. Und haben sie ja dann auch bei vielen gemacht. Und damit kommen wir zu Kapitel 2, zu Moses Geburt, der dann genau in diese Zeit hineingeboren wird, weil Gott ihn für Israels Rettung gebrauchen möchte. Wie auch vieles vorher schon, ist er genauso ein Bild, eine Vorschattung für den Erlöser, für Christus. Ja, ist genauso wie er vor der Kindstötung gerettet worden. Ja, bei Herrn Jesus war es halt nicht der Pharao, sondern der Herodes. Er kommt genauso wie unser Herr aus Ägypten, rettet dann sein Volk und so weiter, ist ein Fürbitter. Gibt's ganze Listen, wirklich lange, lange Listen, wo es überall diese Parallelen gibt. Ein paar weitere werden wir dann auch noch sehen. Er wird ausgesetzt von seinen Eltern, dass er nicht getötet wird und wächst dann, ja, es wird so in der Geschichte beschrieben, so als wie so ein Zufall, gell? Aber wir wissen natürlich, Gottes Hand ist da dahinter, wie hinter allem, dass er dann am ägyptischen Hof aufwächst, da gerettet wird von der Tochter des Pharao und dann wirklich wie als eine Art Prinz dort aufwächst, eine sehr gute Bildung erhält inklusive Militärschule und heißt dann zum Beispiel über ihn in Apostelgeschichte 7, Vers 22 in der Predigt des Stephanus, Apostelgeschichte 7, 22 und 23. Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Moment kurz. Eine kleine Spinne. Er hat also da wirklich alles gehabt, im Reichtum geschwelgt, gute Ausbildung bekommen, war mächtig in seinen Worten, also war ich auch ein guter Redner. Ja, hatte auch wirklich so mit was zu sagen dort. Aber er hat sein Volk nicht vergessen. Und es kam wirklich auf, dass er nach seinem Volk dann schaut, weil er seine hebräischen Wurzeln nie vergessen hat. Und deswegen, um auch dort zu helfen, erschlägt er dann einen Ägypter bei einem Streit, muss fliehen und wohnt die nächsten 40 Jahre in Midian, in der Wüste bei den Arabern als Schafhirte, heiratet dort, bekommt Kinder. Und dann heißt es in Vers 23 im zweiten Buch Mose, und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Das Volk schrie also zu Gott in der Sklaverei, obwohl sie ihn gar nicht mehr so richtig kannten damals. Die waren ja schon, je nach Zeitrechnung, 200 bis 400 Jahre waren die schon in Ägypten, und da je nachdem, wann man anfängt, dann die Sklaverei zu zählen. Auf jeden Fall waren sie da davon so mindestens 100, so bis 300 Jahre versklavt und hatten viel von Gott auch in dieser Zeit vergessen. Merkt man dann auch in den ganzen Geschichten danach, die hatten auch nicht mehr wirklich Vertrauen zu Gott, als Gott ihnen dann Hilfe schickt, als er sogar mächtige Plagen schickt. Die haben erstmal gar nicht vertraut. Sie haben zwar irgendwie noch zu Gott gerufen, wahrscheinlich haben die zu allem Möglichen gerufen, aber halt auch zu Gott. Und Gott hört trotzdem. In Vers 24 und 25 heißt es dann, da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Und wie er sich dann um sie kümmert, das sehen wir dann, indem dass er Mose beruft. Das sehen wir wirklich, Gott ist ein rettender Gott, der hilft, der auf Gebet hört. Das dürfen wir auch für uns heute sehen. Gott ist ein Gott, der auf Gebet hört und der denen, die zu ihm rufen, auch hilft. Aber das hat Jahre gedauert, gell? Die haben sicherlich nie erst da angefangen zu rufen. Und denen ging schon lange schlecht und Gott hat es gesehen. Es hat Jahre gedauert, bis Gott dann geholfen hat. Aber dann hat er geholfen. Und dann hat er mächtig geholfen. Und deswegen auch die Ermutigung für uns, hart aus im Gebet. Bleibt da wirklich dran. Gott hört. Und er wird zu seiner Zeit helfen. Gott hört. Kapitel 3 und 4 haben wir dann die Berufung Moses, wo dann die Geschichte mit dem Dornbusch kommt, wo sich Gott dann auch zum ersten Mal mit seinem Namen Jahwe vorstellt, was dann so ungefähr 6800 Mal im Alten Testament vorkommt. Hier kommt es zum ersten Mal vor. Und da heißt es dann in Kapitel 3, Vers 13 bis 15, Mose antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Da kommt ja dann auch dieser Name Jahwe her, dass da so eine gewisse Abkürzung auch da davon ist, was ja jetzt sonst kein normales Wort oder sowas darstellt. Man könnte es auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin einfach da. Ich bin der einzig wahre Gott. Ich bin einfach der, der ich bin. Ja, du kannst mich nicht mit irgendwas anderem vergleichen, sondern ich bin, der ich bin. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin so und so ein Gott. Ich bin ein Gott wie ein Fels. Ja, Gott sagt es manchmal als eine bildliche Beschreibung, was aber nur ein kleines so ein bruchstückhafte Beschreibung für seine Standfestigkeit und Unumstößlichkeit und Mächtigkeit auch ist. Aber eigentlich, wenn wir wirklich wissen wollen, wer Gott ist, dann können wir nur sagen, er ist so, wie er ist. Wir können ihn nicht vergleichen. Und er wird auch immer so sein, wie er sein wird. Er verändert sich nicht. Ich bin einfach da. Ich bin der unveränderliche Gott. Ich bin auch der nicht vergleichbare Gott, weil sowas wie mich gibt's nicht. Ich bin der einzige Gott. All das liegt in diesem Namen drin, den er hier nennt. Und das sollte Israel wissen. Der Ewige, der einfach da ist, der Unveränderliche. Und ich verspreche, sie zu befreien. Bei meinem Namen verspreche ich das. Und ich bin der Gott, der ich bin. Und ich werde der sein, der ich sein werde. Und ich werde der sein, der ich jetzt bin. Und wenn ich es jetzt verspreche, dann wird es auch gelten, dann mache ich es. In Kapitel 4, Vers 22 und 23 sagt er dann, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht Jahwe. Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Sie sind mein Volk und sie sollen mir dienen. Sie sollen nicht dir dienen, Pharao, sondern mir sollen sie dienen. Die Erlösung, die Gott vollbringt, ist eine Erlösung zum Dienst. Wir sind nicht in den luftleeren Raum erlöst, sondern in der Erlösung zum Gehorsam Christi, zum Dienst für Gott. Wir sind nie auf uns allein irgendwie ausgerichtet, sondern immer auf einen anderen. Und es soll Gott sein. Erlösung, um ihm zu dienen. Heißt es noch in den Thessalonicher Briefen, dass wir geheiligt wurden zum Dienst. Dann kommt Kapitel 5 bis 11. Das sind dann die Plagen, weil der Pharao lässt sie eben nicht ziehen, als der Mose das dann sagt und fragt noch so spöttisch, in Kapitel 5, Vers 2, fragt er so, ja, wer ist denn Jahwe? Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Der Gott sagt mir nichts, habe ich noch nie gehört, mache ich nicht. Naja, Gott stellt sich dann vor. Ja, er zückt seine Visitenkarte und er hat 10 davon, zeigt ihm, wer eben Jahwe ist. Und es zeigt er uns durch das ganze zweite Buch Mose und zeigt es natürlich somit auch der ganzen Welt. Und es ist interessant, da findet man im Alten Testament immer wieder Spuren davon, dass andere Völker das sehr wohl mitbekommen haben. Ja, dass auch die lesen wir dann schon direkt bei Jericho. Die haben das alles gehört, was Gott in Ägypten getan hat. Die hatten die ganze Zeit Angst. 40 Jahre lang hatten die Angst und haben ihre Tore geschlossen gelassen, weil sie Angst hatten, dass Israel genau das Gleiche macht an ihnen wie in Ägypten. Selbst nachher noch die Seeleute bei Jona, die wussten noch was von diesem Gott. Und alles Dinge, die aus solchen Ereignissen herrühren, weil Gott sich vorgestellt hat. Durch die damalige Weltmacht Ägypten hat er sich der ganzen Welt gezeigt, wer er ist. Nämlich der Gott über alle Götter. Ja? Und wenn er jetzt diese 10 Plagen zückt, wie so Visitenkarten, und sich damit vorstellt, dann richtet sich jede von diesen Plagen auch gegen eine Gottheit Ägyptens. Ja, die hatten ja viele Gottheiten. Und Gott zeigt, die sind alle nichts. Ich bin der wahre Gott. Der Gott über das Wetter, der Gott über das, der Gott über das, über alles. Der alleinige Gott.
Ja, nur. Eine ganz kurze Zwischenfrage dazu, dass mir beim Lesen aufgefallen war, woher denn diese Magier des Pharaos diese Macht hatten. Also ich meine, was die denn so da gezaubert haben, das fand ich schon auch knackig.
Ja, gerne haben auch was drauf. Wie lange halten die durch? 2 oder 3 Plagen halten sie durch, gell? Das ist ganz einfach eine teuflische Macht, die hatten. Ja, die haben das Böse genutzt, warum die deswegen auch so mächtig waren. Ist ja nicht, dass die nichts drauf hatten, aber halt eben vom Bösen, was es heute noch genauso gibt. Und auch heute ja noch genutzt wird. Das Interessante ist nur, die konnten nichts Gutes machen, gell? Die konnten nicht das Blut wieder in Wasser verwandeln. Die konnten nur weiteres Wasser auch in Blut verwandeln. Die konnten es auch nur schlecht machen, die konnten es nicht gut machen.
Warum hat Gott dann schlechte Sachen gewirkt? Weil da könnte man ja auch denken, dass das, also erinnert mich jetzt gerade so diese Argumentation an das, was die Pharisäer Jesus vorgeworfen haben, dass er den Beelzebub mit Beelzebub austreibt. Wenn du jetzt sagst, die konnten nur Schlechtes machen.
Also, ja. Macht erwiesen. Genau, aber es war ja ein Gericht über Ägypten. Und ich sag mal, also für Ägypten war es ja was Schlechtes. bei Israel waren diese ganzen Plagen ja nie. Die hatten immer sauberes Wasser, die hatten immer Licht und so weiter. Für Ägypten war es schlecht. Ja, Gott hat sie bestraft dadurch. Es war ein Gericht an Ägypten. Und diese Magier konnten dieses Gericht nicht abwenden. Die konnten letztlich nur weiteres Gericht machen. Ja, die konnten, was waren es, die genau, Schlangen konnten die zwar auch machen, aber Moses Schlange war stärker. Dann das Wasser in Blut konnten sie verwandeln, aber konnten es quasi nicht rückgängig machen. Und haben die nochmal irgendeine Sache? Genau, aber das haben ja nicht die Magier, oder? Haben die es auch? Ja, ich weiß es. Auf jeden Fall, die konnten es immer nicht zurückmachen. Ja, also, die hatten eine Macht, ja. Der Satan hat definitiv eine Macht. Aber Gott erweist sich hier als der definitiv Stärkere. Und die Beamten und auch gerade diese Wahrsager und Magier, genau die merken das relativ schnell. Und irgendwie der Pharao merkt es ja auch, aber er will nicht, gell? Die anderen, die wollten alle. Also hätten die damals eine Demokratie gehabt, dann wäre es nach der dritten Plage zu Ende gewesen. Es war nur der Pharao, der so störrisch war. Die anderen, die haben es ziemlich schnell verstanden und die haben auch den Mose ziemlich hoch geschätzt. Ja gut, also ihr Wunsch war es sicherlich nicht, aber sie haben gemerkt, oder die sagen ja irgendwann auch zum Pharao, schick die endlich weg, die richten noch unser Land zugrunde. Also lieber arbeite ich selber, als dass ich hier drauf gehe quasi. Also aber wollen tun, klar, also ihr Wunsch war es nicht. Also es waren jetzt nicht, dass die deswegen alle an Gott geglaubt hätten. Also geglaubt, dass er ein mächtiger Gott ist, ja, das haben sie ja dann schon eingesehen, aber jetzt nicht, dass sie dann ihm alles alleine ihm Gott vertraut haben. Es gab viele, die dann mit weggezogen sind mit dem Volk. Es gab wirklich Leute, die dadurch auch vielleicht wirklich sogar zum Glauben kamen. Auf jeden Fall eine Ehrfurcht vor diesem großen Gott bekommen hatten. Und es dürfen auch wir glauben. Und es ist auch noch eine Anwendung für uns. Gott regiert diese Welt. Auch wenn wir das vielleicht, ja, wir denken manchmal, warum ist denn das so oder das so? Wir wissen es nicht, warum. Aber Gott regiert es. Gott ist der Mächtigste da drin. Auch wenn es für uns teilweise anders aussieht. In Kapitel 12 kommen wir dann zum Passa, nachdem Gott jetzt nämlich dieses Land zugrunde gerichtet hatte und sogar dann den erstgeborenen Pharaos und auch aller Ägypter getötet hatte, was dann so das letzte Gericht gegen die letzte Gottheit Ägyptens war, nämlich den Pharao selbst, der als Gottheit galt, hatte quasi ihn auch noch in die Schranken gewiesen. Da endlich hat der Pharao ihn ziehen lassen, oder das Volk dann ziehen lassen. Israel hatte diese ganze Tötung der Erstgeborenen überlebt, weil für sie ja ein Lamm geschlachtet worden war und sein Blut dann an die Türpfosten gestrichen wurde. Das Passa. Jeder, der das getan hat, hat überlebt. Ja, vielleicht haben das auch ein paar andere außerhalb des Volkes Israel gemacht. Das sind ja auch nachher mit einigen mit denen mitgezogen. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Jeder, der das geglaubt hat, was Gott gesagt hat, hat in dem Haus überlebt. Und so wird uns auch hier immer wieder das Evangelium vorgestellt und auch hier die stellvertretende Sühne, das Lamm wurde geopfert, dass die anderen überleben können. Ja, und das natürlich, also wir sehen das immer wieder durch die ganze Bibel, auch durch das ganze zweite Buch Mose durch, aber das Passa ist natürlich schon ein sehr, ja, starker oder auch weit verbreiteter Hinweis, der auch immer wieder dann aufgegriffen wird vom Passalamm. Ja, und später der Johannes der Täufer ruft auf, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, als er den Herrn Jesus sieht. wo, ja, was natürlich hier auf dieses Passahlamm gemünzt ist. Und das ist dann auch die Stunde der Erlösung für Israel. Und deswegen sollte auch hier dann ihr Kalender beginnen. Heißt dann in Kapitel 12 in den ersten beiden Versen. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei auch der erste von den Monaten des Jahres. Auch unser Leben begann erst wirklich mit der Erlösung Gottes. Ja, da beginnt unser Leben erst wirklich. Und es ist auch gut, sich daran immer wieder zu erinnern. Israel sollte das tun mit dem, dass beim Passa der erste Monat war. Es war quasi immer das Neujahr. Begann immer mit der Erlösung. War für uns gut, sich daran zu erinnern oder ja, so Festtage als besondere Erinnerung an verschiedene Dinge Gottes auch zu haben. Kapitel 14 und 15 haben wir dann den Durchzug durch das Meer. Sie sind ja dann rausgekommen, aber letztlich hat Gott sie mal gleich in Probleme reingeführt. Er hat sie nämlich in eine Sackgasse geführt. Ja? Ich weiß nicht, was der Mose dabei gedacht hat, vielleicht auch mit seiner militärischen Ausbildung, hat er vielleicht gedacht, also das ist irgendwie kein guter Weg, ja? Wir gehen hier mit dem Rücken an die Wand. Aber Gott hat sie ganz bewusst da reingeführt, um ihnen dann auch wieder wunderbar zu helfen. Ja? Das war dann auch ihre Taufe auf Mose. Ja? Das ist nicht unsere Taufe, die dann nach Gnade ist und nicht auf Mose, aufs Gesetz, auf die Werke. Aber das war denen ihre Taufe dann durchs Meer hindurch. Und dann kommt noch Kapitel 16 bis 18. Das Leben in der Wüste beginnt dann jetzt. Als sie da wirklich befreit waren und Ägypten wirklich besiegt war, beginnt jetzt das Leben in der Wüste. Und da heißt dann in Kapitel 16, Vers 4, der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Gott hat versprochen, hier in der Wüste, ich versorge euch, aber nie mit mehr als dem täglichen Bedarf. Außer am Freitag, da durften sie das Doppelte sammeln für den Samstag, für den Sabbat. Weil sie da nicht sammeln sollten, sondern ruhen. Auch das war natürlich eine Glaubensprüfung, aber sonst nie mehr als der tägliche Bedarf. Das andere ist vergammelt. Ja, hat Gott gleich dafür gesorgt, dass sie das auch lernen. Und es braucht Vertrauen. Das braucht Glauben, dass Gott versorgt. Und auch wir brauchen dann Glauben, dass Gott uns versorgt. Weil hier dieses Leben in der Wüste, das stellt dann unser Leben dar. Ich zeige es gleich auf. Unser jetziges Leben. Und auch da müssen wir vertrauen, dass unser wahres Manna, Jesus Christus, reicht. Dass er uns ausreicht. Und so für alles.
Ja, Marina. Die Taufe auf Mose, die habe ich noch nicht verstanden. Kannst du es
nochmal erklären? Ja. Lass mich ganz schön weitermachen, dann kommen wir nämlich genau nochmal drauf. Weil was wir bisher jetzt gesehen haben, im zweiten Buch Mose, schattet nämlich von den ganzen Ereignissen, schattet es das Evangelium voraus. Kapitel 1 sehen wir, der Mensch in der Sklaverei. Das ist das Pendant zu uns Menschen in der Sklaverei der Sünde. Wir sind Sklaven und kommen da nicht selbst raus, können uns nicht selbst erlösen. So beginnt eigentlich ja schon das Evangelium, gell? Und gleich da dagegen, gegen uns Menschen, wird dann Gott vorgestellt. Ja? Das ist dann Kapitel 5 bis 11. Gott zeigt sich als der einzig wahre Gott, der allein die Macht hat, zu retten. Und dieser einzig wahre Gott, kommen wir in Kapitel 12, er stellt ein Mittel zur Verfügung, dass Erlösung passieren kann. nämlich die stellvertretende Sühnung von unseren Sünden. Das Passa. Dann weiter in Kapitel 12 und auch 13 sehen wir dann diese Erlösung aus dem Sündenland dann raus. Ja, aus unserer Sklaverei oder damals eben aus Israels Sklaverei hinaus sind sie befreit worden, wie wir auch aus unserer Sündensklaverei dann durch dieses stellvertretende Opfer Jesu befreit werden. Wenn wir daran glauben und dann auch wirklich natürlich diesen Schritt gehen. Ja, Israel konnte auch nicht sagen, ja, ich bin jetzt befreit und bleibe in Ägypten. Nein, dann auch wirklich raus aus der Sünde, Buße tun und glauben, Gott gehorchen. Und was kommt dann, wenn wir Christen sind? Wenn Gott ein neues Herz geschenkt hat, dadurch Glauben uns schenkt, befreit hat aus der Sklaverei der Sünde. Was soll denn ein Christ tun? Ja, was ist vorher noch passiert? Die sind aus Ägypten gegangen und dann wurden sie getauft. Im Neuen Testament heißt es mal, die sind ja dann durchs Meer, durchs Wasser gegangen. Da heißt man, das war die Taufe auf Mose. Ja, so in diesem Sinnbild, wenn jemand gläubig wird, ja, dann soll er getauft sein. Er soll getauft werden auf den Namen Jesu. Er soll auf Jesus getauft sein. Und so auch die hier, die sind hier getauft worden. Ja, das war denn ihre Identifikation auf Mose, auf ihren Anführer und Befreier Mose. Sind sie, als sie durchs Meer gegangen sind, durchs Wasser, sind sie wie bildlich getauft worden. Weißt du, wie ich meine?
Also klar, die wurden vielleicht weil die Mauern haben gesprengt mit Wasser und also bildlich, ja.
Bildlich, ja.
Aber was jetzt heißt, warum auf Mose getauft? Also, klar, es ist der Bezug zum Neuen Testament, aber warum?
Mose war ihr Anführer, sagen wir mal, ihr Erlöser. Ja, und auf ihn, also das heißt jetzt so hier im Alten Testament nicht, definitiv. Also würde ich dann eigentlich so im Späteren, wenn wir das jetzt so vom Evangelium sehen, dann sehen wir aber genau diese Parallelen. Aus der Sünde befreit und dann ist eigentlich hier der Aufruf, auch wie von Petrus, ja, was sollen wir jetzt tun? Wenn wir wissen, wir sind Sünder, was sollen wir tun? Ja, tut Buße und lasst euch taufen. Ja, und die auch, ja. Die tun Buße, die gehen raus aus der Sünde, lassen sich taufen, bildlich, und dann leben sie als Kinder Gottes in der Wüste. Also ist wirklich dieser bildliche Bezug, und wir lassen uns ja taufen auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Ja, aber es ist wirklich ja, sagen wir, die Taufe Jesu. Bei denen war es natürlich bildlich gesehen die Taufe auf Mose. Ja, die sind dadurch jetzt nicht dann irgendwie automatisch deswegen mal geistliche Kinder Gottes gewesen oder was auch immer. Ja, aber sie sind mit ihrem Erlöser, sind sie jetzt wirklich in ein befreites Leben reingegangen. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Sorry. Und was folgt dann danach, wenn ich ein Kind Gottes bin? Dann das Leben in der Heiligung und auch in der Erziehung. Und das ist dann das, was wir ab Kapitel 16 sehen, nämlich das Leben in der Wüste. Da kommt jetzt Gott, also die waren jetzt Kinder Gottes. Also die waren ein als Volk, sagen wir es mal so, als Volk waren sie Kinder Gottes. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne von denen im Himmel ist. Die allerwenigsten von denen sind im Himmel, weil es waren Gottlose. Aber am Volk Israel zeigt uns Gott ja, wie er mit seinen, sagen wir, geistlichen Kindern auch umgeht, mit seinem Volk. Ja, und die führt er dann aus der Sklaverei raus in ein befreites Leben. Aber das befreite Leben ist dann nicht gleich, schwupp, wir sind im Himmel. Ja, nicht, ich glaube und werde gleich in den Himmel entrückt. Nee, ich lebe weiter auf dieser Erde, mal schwieriger, mal einfacher. Auf jeden Fall nicht easy. Ja, sondern, und das beschreibt damals eben dieses Leben in der Wüste. Das ist unser heutiges Leben im Hier und Jetzt, wo Gott uns erzieht, wo er uns heiligt, wo er uns manchmal in Probleme führt, um uns dann wieder zu helfen und sich somit zu zeigen, wo er uns aber auch versorgt und so weiter. Das ist das Leben in der Wüste. Und so dürfen wir das auch für uns dann lesen. Ja, für uns.
Also eine deiner Aussagen eben hat bei mir so ein bisschen ein emotionales Problem verursacht, dass du sagst, die wenigsten von denen sind im Himmel, weil sie Gottlose waren. Das erinnert mich schwer daran, wie Mose sich vor Gott niedergeworfen hat, als sie das ein und andere Mal rebelliert haben und gesagt haben, warum führst du sie aus Ägypten, nur um sie dann jetzt in der Wüste abzuschlachten? Warum führt Gott sie aus Ägypten raus, nur damit sie dann, weiß ich was, 99% in der Hölle landen? Das,
ja. Aber ihnen hat Gott herrlich seine Erlösung vor Augen gestellt. Ihnen hat Gott in allen möglichen Bildern gezeigt, wie man wirklich gerettet wird. Ja, er hat sie körperlich gerettet aus der Sklaverei und denen ging es danach definitiv besser als in der Sklaverei, auch wenn sie das oft vergessen haben. Ja, selbst in der Wüste, aber Gott hat sie versorgt. Von dem her ging es denen schon körperlich besser. Und dadurch zeigt er ihnen auch, wie man geistlich gerettet wird. Nämlich, dass stellvertretend jemand stirbt und so weiter. Und wie ich da drauf komme, dass das halt eben Gottlose waren. Letztlich sagt der Hebräerbrief das Ganze. Lass mich kurz suchen. In Kapitel 3. Ab Vers 15 heißt es, wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Israel kam wegen Unglauben nicht in das Land. Und das dann gleich auch, was wir dann weiter sehen. Das sehen wir dann im vierten Buch Mose, dass sie ja nur murren. Wir sehen ja, sie haben eine Befreiung gerne angenommen. Oh ja, Gott hilft, jetzt geht's mir besser. Aber was, auf Gott vertrauen? Nee, das kann ich nicht. Ihm gehorchen? Nee, kann ich auch nicht. Ich mache lieber mein eigenes Ding.
Da muss ich aber sagen, also ich habe früher mal gedacht, das Alte Testament braucht man ja eigentlich fast nicht mehr lesen, um es grob zu kennen, aber danach wird es nicht mehr versprechen. Aber als ich das gelesen habe, ist mir so oft, wie ich es auch vorher gelesen habe, das erste Mal aufgefallen, dass ich ganz genauso bin.
Richtig.
Ich habe schon viele Bitten an Gott gerichtet, die Gott dann nahe beantwortet, aber zum Beispiel die Bitte nach Baden-Württemberg, die ich durfte, hat er mit Ja beantwortet, offensichtlich. und er hat mir nicht nur die Möglichkeit gegeben, herzukommen, sondern hat mir Leute gegeben, die ich kenne. Er hat mir eine wunderbare Wohnung, genialen Chef, geniale Kollegen, tolle Arbeit, alles wunderbar geschenkt und trotzdem sehe ich immer wieder, wie ich damit unzufrieden bin oder mehr haben will. Hm. Und dann mir hat er ja offensichtlich einfach dadurch, dass er mir das gezeigt hat, eine neue Chance gegeben. Mir tut es dann weh, das zu sehen, dass die im Grunde doppelt bestraft werden. Sie dürfen nicht ins Land, müssen in der Wüste sterben und sind dann zusätzlich noch
Ja, definitiv. Und das ist dann auch eine Warnung für uns. Das sagt genau 1. Korinther 10, dass das eine große Warnung für uns ist. Eben nicht so sein wie die damals. Am irdischen Volk Israel zeigt uns Gott ja sehr viel. Und was wir aber sehen, auch wenn viele davon jetzt nicht geistig erlöst sind im Himmel, Gott hat dieses gottlose Volk trotzdem in das Land gebracht. Ja, also irdisch hat Gott sein Versprechen voll erfüllt. Er hat sie befreit aus der Sklaverei und er hat dann die zweite Generation genauso in das Land geführt. Und da ist dann der große Trost für uns, wenn wir das Geistliche auf uns anwenden. Gott bringt durch. Auch wenn ich weiß, in meinem Herzen sieht es oft genauso aus, dass ich dann nicht gehorche, dass ich murre, was auch immer. Ja, das ist eine Warnung, dass ich es nicht so mache, weil dann erzieht Gott mich. Und wenn er mich erzieht, ist es nicht immer angenehm. Das sehen wir genauso, dann, also vor allem im 4. Buch Mose. Aber Gott bringt trotzdem dieses Volk durch. Und sie dürfen im Land ankommen. Ja, heißt noch nicht, dass bei denen alles genauso geistlich jetzt gerettet waren wie jetzt an Mose oder so jemand. Oder wie in Josua. Ja, die waren als irdisches Volk, waren die genauso gerettet, sag mal jetzt körperlich dann ins Land gerettet, genauso aber auch geistlich in das himmlische Land. Ja, waren sie genauso. Aber die meisten hiervon, und das hat uns ja gerade der Hebräerbrief gesagt, welche haben sich aufgelehnt? Ja, alle, die eben aus Ägypten gezogen waren. Aber wem hat dann Gott gezürnt? Die 40 Jahre? Ja, die gesündigt haben. Ja, er hat die rausgeführt und dann haben die sich aber aufgelehnt. Und wem hat Gott gezürnt? Ja, die gesündigt haben. Ja, den anderen nicht. Und welchen hat er dann irgendwann auch geschworen und gesagt, ihr werdet niemals in meine Ruhe einkehren? Das waren die, die ungehorsam waren. Und der letztliche Grund war Unglauben, sagt uns Vers 19. Ja, und das ist die Hauptsünde. Nicht, dass die mal gesündigt haben, nicht, dass die hier nicht auf Gott vertraut haben oder irgendwas. Unglaube. Und auch wir wissen, mit Unglauben kommen wir nicht ins himmlische Land. Wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, kommen wir da auch nicht rein.
Aber ich finde es schön zu wissen, dass Gott der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Ne?
Genau. Richtig. Und wir haben eine Heilsgewissheit, wenn wir in Christus sind. Und die sehen wir genauso aber auch schon bei dem Volk. Ja, Gott hat eine Warnung gegeben, er hat die ganze erste Generation hat er in der Wüste sterben lassen. Aber generell erstmal das Volk hat er durchgebracht. Und das sehen wir später noch im 4. Buch Mose, da gibt es zwei Volkszählungen. Von der ersten Generation und von der zweiten Generation. Habt ihr mal die Zahlen verglichen? Gucken wir uns nachher an. 0,3% sind die auseinander. Also wirklich identisch. Gott bringt so viele rein, wie er aus dem Land rausgeführt hat. Er hat dieses Volk durchgebracht. Und das ist dieser Trost, er bringt auch uns, ja, die wir heute das Ganze für uns jetzt nicht irdisch anwenden dürfen. Er hat uns nicht aus Ägypten befreit und er führt uns auch nicht nach Jerusalem. Aber geistlich dürfen wir diese ganze Geschichte ja anwenden für uns. Und er führt uns aus der Sünde hin in das himmlische Land, ins himmlische Jerusalem. Und der bringt uns durch. Ja? Natürlich, wir sollen im Glauben leben. Und wer nicht im Glauben lebt, der gehört aber auch nicht dazu. Ja, das ist wie mit meinen Kindern. Die kommen genauso mit in die Gemeinde. Aber die können nicht drauf vertrauen, ja, mein Papa ist aus dem Sündenland herausgeführt worden und ich komme jetzt automatisch deswegen mit in den Himmel. Ist nicht so. Und so war es aber bei denen. Die sind mit alle mit ausgezogen Aber wenn die selber keinen Glauben hatten, dann werden sie nicht in den Himmel kommen. Auch wenn Gott uns bildlich daran zeigt, er bringt das Volk durch. Und er bringt auch uns durch, die wir dann auch Heilsgewissheit haben. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen auch diese ganzen Wahrheiten, die uns dadurch auch vermittelt werden, aus diesen ganzen Mosebüchern dann auch aufzeigen. Und wie wir darin dann auch das Evangelium sehen dürfen und somit auch direkt für uns dann anwenden können, was denen damals passiert ist. Wenn Gott sagt, Gott hat es jenen so widerfahren lassen als Vorbild für uns, 1. Korinther 10. Ja? Die Dinge sind nicht so passiert und Gott hat es halt irgendwie hingemodelt, dass das für uns jetzt ein schönes Bild gibt. Nee, Gott hat es genau so gemacht. Gott hatte schon das Bild und hat es für uns jetzt ganz genau so gemacht. Gehen wir noch ein bisschen weiter. In Kapitel 19 bis 23 stellt uns dann Gott zum ersten Mal das Gesetz vor. Oder also das Gesetz in dieser ausführlichen Form wird ja davor auch schon in 1. Mose immer mal wieder was davon gesagt. Jetzt mit der Frage, wie kann dieses sündige Volk jetzt denn mit Gott zusammen leben? Und die Antwort ist, das Gesetz, als sie an den Berg Sinai kommen. Sie müssen letztlich ganz genau so heilig sein, wie es Gott ist, dass sie mit ihm leben können. Und das zeigt Gott diesen Anspruch zeigt Gott dann in seinem Gesetz. Anders passen sie nicht zu ihm. Und da heißt es dann in Kapitel 19, Vers 5 und 6, dieser, was ich jetzt mal Schlüsselvers deklariert habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Hier schließt Gott einen Bund mit ihnen, oder also hier kündigt er an, was ist der Bund, und sagt, wenn, dann. Ja, ein zweiseitiger Bund, wo er Bedingungen stellt und auch Verheißungen gibt und genauso aber auch an das Volk Bedingungen stellt. Wenn ihr das und das tut, dann werde ich euch das und das auch tun. Wenn, dann, eben aus Werken. Ihr müsst willig hören und den Bund halten. Anders funktioniert es nicht, sagt Gott. Und dann will er sie wirklich zu was Großem nehmen. Also gibt er echt große Verheißungen. Gell? Er sagt, als Priester für alle Völker sollt ihr mir dann als Gesamtvolk dienen. Aus allen Völkern sollen ja Menschen zu Gott gehören. Das hat er schon zu Abraham gesagt. Ja, 1. Mose 12, Vers 3. Abraham soll ja ein Segen für die ganze Welt sein. Und sagt ja dann, ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Gott ging schon um die ganze Welt damals und auch jetzt hier sagt er, ihr als Volk sollt mir ein Priestertum für die ganze Welt sein. Gott hatte auch damals schon die ganze Welt im Blick. Was dann die Leviten und die Priester für Israel waren, der Mittler zu Gott, das sollte dann Israel für die ganzen anderen Völker zu Gott sein. Ein Mittler. Kommen wir aber nachher auch nochmal mehr drauf. In Kapitel 20 folgen dann die 10 Gebote, die dann zeigen, in welcher Gerechtigkeit muss man leben, dass man zu Gott gehören kann. Muss das alles einhalten, dann haben sie Gottes Segen. Wenn ihr all das einhaltet, hat er in Kapitel 19 gesagt, dann habt ihr meinen Segen. Letztlich sind es Werke, die sie tun müssen. Aber jetzt guck mal, was es gleich am Ende von Kapitel 20 heißt. In Vers 25 steht: Wenn du mir aber einen Altar aus Steinen machst, dann darfst du sie nicht als behauene Steine aufbauen, denn du hättest deinen Meißel darüber geschwungen und ihn entweiht. Also, wenn die jetzt opfern wollen für Gott, dann sollen sie Steine nehmen, wo sie nicht selbst behauen haben, sondern irgendwelche Steine, die sie irgendwo finden. Steine, die Gott einfach dahin gelegt hat. Weißt du, was das gleich auch ein Bild ist für was anderes? Dieses eigentliche Opfer, das wird nämlich nicht aus Werken sein. Nicht Steine, die jetzt behauen wurden und wo wir Menschen eine Arbeit getan haben. Das ist nicht die Grundlage für das eigentliche Opfer. Sondern wenn die ein Opfer gebracht haben, dann sollten die als Grundlage für den Altar, sollten die Steine nehmen, die sie einfach gefunden haben, Feldsteine. Wo sie nichts damit getan haben, keine eigene Arbeit, sondern die Gott so vorbereitet hat, diese Steine. Das eigentliche Opfer ist nicht aus Werken, sondern da muss man nehmen, was Gott einem gibt. In dem Fall Feldsteine, sondern in dem, was es vorschattet, das vollbrachte Opfer Christi. Und nicht noch selber, oh, der Stein, den will noch ein bisschen anders und Gott will das bestimmt anders und selber noch seine eigenen Sachen dazu tun. Da haben wir immer wieder einen Hinweis auf seinen Gnadenbund. Und nicht nur, oder in dem Werkebund, den er mit Israel geschlossen hat, haben wir immer auch wieder diese Hinweise auf den Gnadenbund. Dieser Werkebund soll hinführen zu dem anderen, nämlich dass sie merken, wir können das nicht einhalten. Ich kann das alles, ich schaffe das nicht, was Gott mir auferlegt. Ich muss das annehmen, was er mir gibt. Natürlich, aber es ist wieder ein weiteres Bild, das Gott ihnen gibt. Natürlich mussten sie die Steine sammeln, aber es ist nicht, dass sie die jetzt alle ganz schön grad klopfen sollten und noch ihr eigenes Ding dazu tun sollten. Und natürlich in dem Fall mussten sie auch das Opfer selber bringen. Aber wir wissen aus, sagen wir jetzt wieder mit anderen Bildern zusammengefügt, Gott bringt dann dieses Opfer. Auch diese ganzen Gesetze, wenn wir dann zu 3. Mose kommen sollen, zeigen, ihr müsstet so viel Opfer bringen, das könnt ihr gar nicht haben. Ihr könnt gar keine so großen Viehherden haben, wie ihr Opfer bringen müsstet. Ja, die müssten ja wirklich täglich, stündlich opfern. Und selbst dann hätten sie noch keine Vergebung für alles. Aber ein Aspekt in diesem Bild ist eben, dass es auf einer anderen Grundlage basiert, nämlich von dem, was Gott gegeben hat. In Kapitel 24 kommen wir dann zur Bundesschließung, nachdem Gott jetzt dieses Gesetz vorgestellt hat und sagte, was sie einhalten müssen, ist jetzt die Frage, will Israel in diesen Bund eintreten? Und was sagen sie in Kapitel 24? Ab Vers 3 heißt, und Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und die Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte auf. Ja, und so heißt es dann die ganze Zeit. Und wie sie dann den Bund schließen, ja, alles, also müssen wir wirklich in diesem Abschnitt gucken, wie oft hier alle und alles vorkommt. Alles wollen die einhalten. Ich mache das alles, kein Problem, sagen die. In Kapitel 9 bis 11.
Ich habe noch eine Abweichung,
dass ich nicht wundere. In Kapitel 9 bis 11 heißt dann, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edlen der Söhne Israel aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Wie ging das, dass sie jetzt Gott sehen konnten? In Kapitel 8 heißt es, dass hier das Blut des Bundes war. Bei diesem Bundesschluss war Blut vorhanden. Und auf dieser Grundlage konnten sie jetzt Gott nahen. Aber, was sehen wir dann ab Vers 12? Nur Mose und Josua konnten dann wirklich vor Gott kommen. Sind nämlich dann noch weiter hinaufgestiegen auf den Berg und konnten mit ihm sprechen. Das war dann ihnen vorbehalten, die dann wirklich auch aus Glauben kamen. Aber auf Grundlage des Blutes des Bundes konnten sie selbst erstmal vor Gott bestehen. Und Mose bekommt dann hier, als er dann hinaufsteigt, in Vers 17 heißt es dann, die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolken hinein und stieg auf den Berg und war dort 40 Tage und 40 Nächte und bekommt dort jetzt wirklich alles Wichtige gesagt. Unter anderem eben Kapitel 25 bis 31 die Pläne für das Heiligtum. Ja, dort auf dem Berg darf Mose jetzt in den Himmel reinschauen und sieht den eigentlichen Tempel. In Kapitel 25, Vers 9 heißt es, nach allem, was ich dir zeige, sagt ihm Gott, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Gott zeigt ihm jetzt im Himmel das eigentliche Heiligtum. Wir wissen, gell, dort steht kein Tempel, sondern wer ist der Tempel? Das Lamm heißt in der Offenbarung. Was sieht er hier? Er sieht hier Jesus Christus, den himmlischen Hohenpriester, das himmlische Heiligtum, das himmlische Opfer, all das Himmlische sieht er hier, der Mose. Und er soll genau diesen Tempel dann irdisch nachbauen. Offenbarung 21, Vers 22 ist es, dass dort kein Tempel gibt, sondern das Lamm ist der Tempel. Er sieht hier das Himmlische und soll es irdisch nachbauen. Und deswegen deutet auch diese ganze Stiftshütte mit dem Hohenpriester, mit all diesen Geräten auch, deutet auf den wahren Tempel im Himmel hin, auf Christus. Und wer sind die Kinder Gottes? Wer sind wir? Der Tempel des Heiligen Geistes, oder? Wir sind genau das. Jesus Christus ist der wahre Tempel. Wenn wir sein Leib sind, sind wir damit der Tempel und somit der sichtbare Teil von Christus in dieser Welt. Wie es damals die Stiftshütte war, der sichtbare Teil der Gegenwart Gottes, ist das, was heute die Gemeinde ist. Das, wo man Gott anschauen soll, weil wir ihn repräsentieren. Aber was folgt dann nach dieser ganzen Beschreibung der Stiftshütte, wie das dann alles aufgebaut sein soll und wo man dann in den einzelnen Dingen auch den wahren Priester sehen sollen? In Kapitel 32 bis 34 kommt dann der Bundesbruch und die Bundeserneuerung. Während nämlich der Mose diese herrlichen Dinge sieht und Christus bestaunt, wird das Volk nach ein paar Tagen schon unruhig. Und die Ältesten, die warten auch nicht auf den Mose, sondern machen dann ja genauso mit, die gerade noch Gott gesehen haben. Trotz ihrer Angst auch vor Gott, in Kapitel 19 und 20 haben die ja richtig Angst, dieses Volk, wollen seine Stimme gar nicht hören, dieses verzehrende Feuer, das sie da auf dem Gipfel sehen. Also die sehen es permanent. Und trotzdem wollen sie jetzt einen sichtbaren Gott haben, weil sie nicht mehr glauben, dass Mose lebt. Und sie machen dann mit Aaron dieses goldene Kalb, das sie jetzt anbeten und treiben dann noch ein Fest mit Unzucht und so weiter und brechen somit gleich den Bund, wo sie zu Gott gesagt haben, wir machen alles, was du gesagt hast. 7 Wochen vorher war das ungefähr. So sind wir Menschen. So sind wir. Und deswegen verlass dich niemals auf dich selbst und sag du niemals von dir, ja Gott, ich mach das, wie du es gesagt hast. Verlass dich da nicht drauf, weil du wirst genau solche Dinge tun. Nur Gott kann uns da davor bewahren. Der Mose kommt runter und zerbricht die Tafeln mit den 10 Geboten, die Gott geschrieben hat, weil er merkt, okay, der Bund ist wirklich schon gebrochen durch das Volk, zerbricht er auch noch gleich die Tafeln dazu und das Gericht Gottes folgt. Und es heißt dann in Kapitel 32, Vers 25, als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hat es zuchtlos werden lassen zur Schadenfreude ihrer Gegner, da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Die Völker drumherum, die sehen das genauso, was auf einmal mit dem Volk ist, und die denken dann, ja, was ist denn das für ein Gott? Die sind ja genau gleich wie wir. Weil alles, was sein Volk tut, fällt auf Gott zurück. Genauso bei uns. Deswegen ehre ihn durch dein Leben. Aber trotz Zorn und Gericht ist Gott auch wieder gnädig, und der Mose fleht auch darum, das sehen zu dürfen, dass Gott gnädig ist. Und es heißt dann in Kapitel 34, Vers 5 bis 7, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schulden vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in der 3. und 4. Generation. Viel mehr Vergebung als Strafe sehen wir hier bei Gott. So ist unser Gott, und das zeigt er dem Mose, und das sehen wir dann auch weiter mit im Umgang mit dem Volk, dass viel mehr auch Vergebung als Strafe da ist. Aber trotzdem lässt Gott auch nicht ungestraft. Und entweder hast du einen, der die Strafe für dich übernimmt, oder du trägst sie irgendwann selbst. Und so viel Opfer können wir gar nicht bringen. Wir brauchen wirklich diesen Jesus, der es für uns gemacht hat. Und Gott gibt dann dem Mose neue Tafeln und richtet somit auch den Bund wieder auf. Die letzten Kapitel sind dann noch der Bau des Heiligtums. Dass sie es dann wirklich auch nach dem Vorbild des himmlischen Heiligtums auch bauen. Und ganz zum Schluss in Kapitel 40 wird es dann auch noch eingeweiht. In Vers 9 heißt es, darauf nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige dadurch sie und alle ihre Geräte, damit sie heilig wird. Ja, nun eine Einweihung einerseits mit Blut und aber auch hier eine Einweihung mit dem Öl. Wir haben die Vergebung Jesu und wir haben aber auch den Heiligen Geist, der immer wieder auch wo das Öl auch immer wieder ein Bild da drauf ist. Wenn das Blut Jesu und der Heilige Geist nicht da sind, dann hat alles keinen Wert, wenn es nicht so von Gott eingeweiht ist. Und als es dann aber so gemacht wurde, kommt dann auch wirklich Gott über die Stiftshütte. Der heißt in Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Dann kam Gott, wie auch zu Pfingsten, als er dann seinen geistlichen Tempel eingeweiht hat. Das Blut Jesu war da und der Heilige Geist kam und hat es auch eingeweiht. Machen wir hier eine Pause und dann mache ich danach noch eine kurze Zusammenfassung von 2. Mose und dann gehen wir weiter.